Wie Erleichterung geschehen kann, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Wir waren jetzt im Urlaub, Heiko und ich. Wir waren auf den Seychellen, sehr schöne Inselgruppe. Wir haben 3 davon besucht. Und wir mussten immer mal wieder mit dem Schnellboot fahren. Die letzte Fahrt ist uns sehr gut im Gedächtnis geblieben, anderen in der Tüte. Ja, manche essen gerne Hamburger 2-mal. Wir waren also auf gepackten Koffern gesessen in unserem Hotel auf La Digue und warteten auf ein Taxi. Ihr kennt das Lied? Ich stehe an der und es brummt und es kommt nicht. Genau, das haben wir da erlebt. Heike ist etwas schneller nervös als ich. Zum Glück war die Managerin vom Hotel noch da. Sie konnte Heike dann immer wieder mal beruhigen. Nach dem 4. Anruf bei der Taxifirma ging es dann auch mit dem Beruhigen. Es war ungefähr 2:50. Um 3:15 sollte unser Schiff fahren. Ich hatte mir schon die Zimmernummer gemerkt, in die wir dann hoffentlich dann einziehen können. Hatte dann zwischenzeitlich immer wieder gebetet und gebeten, dass doch bitte das Taxi gleich kommen sollte. Wir standen da, aber es kommt nicht. Es war dann so knapp 3:00. Die Managerin hat uns versichert, es dauert nur 3 Minuten bis zum Hafen. Andere, die da rumstanden vom Hotel, die haben versichert, ja, 1 bis 3 Minuten dauert es. Ich habe mich dann erinnert, dass wir auf der Hinfahrt mit Sicherheit mehr als 3 Minuten gebraucht haben. Also sah ich da so ein bisschen Beruhigungstabletten. Ja, und dann endlich sahen wir so vom kleinen Hügel, dass ein Taxi kommt. Ihr könnt euch vorstellen, wie groß Erleichterung in dem Augenblick ist. In diesem Urlaub haben wir noch mehrere solcher Beispiele, aber die Zeit heute reicht nicht aus, um alle aufzuführen. Aber das war so eins, wo ich gemerkt habe, Erleichterung tut gut. Und der Zusammenhang mit der Predigt ist, dass an dieser Stelle tatsächlich Jesus uns die Erleichterung gebracht hatte, weil das Taxi mit dem Taxifahrer, der für uns bestimmt war, der kam nicht. Die haben nämlich wie wild auf der ganzen Insel angerufen, um ein Taxi zu organisieren, weil zu der Zeit nämlich gerade eben ausgecheckt wurde, das heißt ein Haufen Leute kam an und die sollten jetzt alle auf die Hotels fahren werden. Und es hat keiner damit gerechnet, dass noch einer vom Hotel auf das Schiff will. So, und wir hatten dann tatsächlich im Nachhinein erfahren, dass dieser Taxifahrer mit seinem One-Man-Show-Unternehmen, Zitat, wörtlich, macht, was er will. Wir hatten also tatsächlich Gebetserhörung erlebt, dass ein Unternehmer sich erbarmt hat und noch ein Taxi freigeschaufelt hat, mit dem wir dann wirklich die Insel auch verlassen konnten, beziehungsweise der uns dann zum Schnellboot brachte. So einfach war es für, ich sage es von vorne weg, Bartimäus und seinem Begleiter nicht. Der Apostel Johannes berichtet über einen Gelähmten, der am Teich Bethesda lag, als er von Jesus gefragt wurde, ob er gesund werden will. Matthäus berichtet hier von 2 Blinden, die von Jesus gefragt wurden, was er denn für sie tun soll. Im ersten Fall wird eine Entscheidung gefragt, im zweiten wird ein Wunsch gewährt. Das sind schon mal die kleinen Unterschiede in der Berichterstattung. Sowohl aber für den Gelähmten als auch für den Blinden ging es genau darum, dass sich ihre Lebensumstände erleichtern. Denn ihr Leben ist festgefahren. Die Möglichkeiten, ihr Leben autonom, also selbst zu gestalten, die waren stark eingeschränkt. Vieles war für sie unmöglich und unerreichbar. Das ist die Frage an uns heute Morgen, wie erleben wir unsere Lebenslage zurzeit? Haben wir das Gefühl, unser Leben ist irgendwie festgefahren? Irgendwas engt uns ein? Irgendwas raubt uns die Spielräume, das zu tun, was wir wirklich mal tun möchten? Was ist es denn, was unsere Möglichkeiten der Lebensgestaltung einschränkt? Haben wir ein Beispiel gerade? Wie gehen wir damit um? Das ist eine schwierige Frage mit ganz unterschiedlichen Antworten. Der Lahme, der uns berichtet wird, ging folgendermaßen damit um. Er hat sich festgelegt, dass er auf Hilfe von außen, von anderen angewiesen bleibt. Also verhält er sich nach wie vor passiv. Es wird nicht extra nochmal erwähnt von unserem Autor, aber der Gelähmte wurde, so ist zu vermuten, mit dem zum Leben Notwendigen versorgt. Essen, Kleidung, Trinken, Unterkunft und so weiter. Es scheint also so zu sein, dass er sich in dieser Situation, in dieser Lebenslage eingenistet hat. In seiner Frage stellt Jesus den Mann jetzt allerdings vor die Wahl, dieses gewohnte Leben aufzugeben und etwas Neues zu beginnen. Das ist keine einfache Wahl. Er muss nämlich selbst beurteilen, ob er lieber mit beiden Beinen wieder fest im Leben stehen will oder ob er weiterhin sitzen bleiben will. Auf Hilfe angewiesen, abhängig. Ganz anders verhalten sich an der Stelle die beiden Blinden. Sie bleiben trotz ihrer Einschränkung aktiv. Bettelnd zwar, aber auch das ist eine Aktion. Tragen sie zu ihrem Lebensunterhalt selbst bei. Sie suchten vermutlich auch die besten Stellen in Jericho, wo sie damit rechnen konnten, dass sie da von den Passanten was bekommen. Da sehen wir in Ludwigshafen, da sehen wir in Mannheim, die Leute sitzen da auch immer an denselben bestimmten Stellen. Kaum einer sitzt am Rheinufer, habe ich noch keinen gesehen. Und auch sonst organisierten die beiden ihr Leben selbstständig. Sie haben sogar noch eine Hoffnung, dass ihr Leben sich nochmal ändern könnte. Die Hoffnung ist genau dieser Mann, der da an ihrem Leben vorbeizog. Das war nicht so, weil Jesus an ihnen einfach achtlos vorübergehen wollte, sondern andere stellten sich den beiden in den Weg. Sie waren nicht Mittler zwischen Jesus und ihnen, dem zweiten Blinden, sondern sie waren eine Blockade. Sie hinderten sie daran, die Chance auf ein anderes, wenn man so will, ein leichteres Leben zu ergreifen. Und obwohl es gerade bei Matthäus an vielen Stellen heißt, dass Jesus die Kranken heilte, die man zu ihm führte, geschah das ja nicht automatisch. Was will uns eigentlich Matthäus und Johannes mit diesen beiden Berichten von einer Heilung durch Jesus mitteilen? Wie würden wir auf die Frage jetzt reagieren, die Jesus uns jetzt stellt? Was möchtest du von mir, Bernhard? Was möchtest du von mir, Elena? Was möchtest du von mir, Klaus? Überlegt mal selber ein paar Augenblicke. Ja, alles wird angesprochen. Und dann tauscht euch mal darüber aus. Ein paar Augenblicke, mal 3 Minuten. Schön, ihr habt ein natürliches Gespür für 3 Minuten, es wird ruhiger. Also können wir weitermachen. Die zentrale Frage ist und bleibt, wer ist Jesus für mich? Der Blinde, nennen wir, wie ihn schon gesagt, Bartimäus, denn im Markus-Evangelium wird er auch so genannt, ruft Jesus, Sohn Davids. Als er vor ihm stand, redet er ihn plötzlich mit Rabuni an. Josef, der Mann von der Maria, wurde von dem Engel Sohn Davids genannt. Auch die beiden Blinden aus Kapitel 9 nennen Jesus Sohn David. Die kanaanäische Frau, deren Tochter todkrank war, nannte ihn so. Die Volksmenge beim Einzug in Jerusalem nannte ihn so. Und auch einige Pharisäer sagten, dass der Messias der Sohn Davids sei. Bartimäus sah in Jesus den Messias zunächst mal. Erkenntlich an diesem Wort Sohn David. Und er musste über ihn und sein Wirken schon eine ganze Menge gehört haben, denn auf den Straßen bekam er so viel mit, worüber die Leute redeten. Und damals redete man aller Orten über Jesus. Tausende sind ihm nachgefolgt. Ich stehe häufig an verschiedenen Straßenbahnhaltestellen in Mannheim und in Ludwigshafen, aber da bekomme ich weniger davon mit. Entweder reden die Leute gar nichts oder so im Vorbeigehen etwas von ihrem Alltag. Dann steigen sie für gewöhnlich in die Tram ein, wenn die anderen dann draußen sind. Manchmal versuchen sie es auch umgekehrt. Der Letzte macht die Tür auf. Und dann setzen sie sich hin und dann höre ich sie. Ich kann rausgucken. Ich höre sie trotzdem. Immer so 2, 3, manchmal 4. Sie telefonieren. Aber auch hier verstehe ich nichts. Warum ist es so? Meine Feststellung, meine Beobachtung, es wird nur noch wenig Deutsch auf den Straßen gesprochen und nur noch wenig, wenn nicht sogar noch weniger in den Straßenbahnen. Den Namen Jesus oder Geschichten seines Wirkens habe ich, soweit ich mich erinnern kann, noch gar keine, weder auf der Straße noch in der Straßenbahn gehört. Und ich denke mir, wenn Jesus heute oder morgen hier durch Ludwigshafen laufen würde oder durch die Blanken, niemand würde ihn beachten. Selbst die Art, sich zu kleiden, sieht man heute wieder. Dass man Jesus für den Messias hielt und ihn Sohn Davids nannte, hatte offensichtlich kaum Bedeutung, denn gekreuzigt wurde er später trotzdem. Und unter dem Kreuz waren alle Schreihälse plötzlich merkwürdig stumm. Und auch Petrus hat seinen Mund nicht aufgekriegt. Die Frage, wer ist Jesus für dich, kann viele Antworten bekommen. Aber welche Bedeutung sich damit auch verbindet, hängt von etwas ganz anderem ab. Nicht von der Erzählung, die wir über ihn kennen, nicht von den biblischen Geschichten, die wir gehört haben, Erlebnisberichte anderer oder was wir im Religions- oder im Taufunterricht mal gehört haben. Es gibt im ganzen Testament, im Neuen, nur zwei Menschen, die in Jesus ihren persönlichen Rabbuni sehen, Lehrer. Bartimäus und Maria, Maria am leeren Grab. Und das hat mich doch sehr erstaunt. Ganze zwei Menschen reden Jesus mit Rabbuni an. Rabbi mehr. Ein Blinder sah in Jesus mehr als alle, die ihn mit eigenen Augen sahen. Selbst die Augen- und Ohrenzeugen nicht. Ich muss also meine Frage anders stellen. Ist Jesus mein Rabbuni? Ist Jesus dein Rabbuni? Die Frage muss sich jeder mal stellen. Ob dein Leben leichter wird, hängt nicht davon ab, wer Jesus war oder was du glaubst, wer er war. Es hängt einzig davon ab, ob er für dich Rabbuni sein darf. Und ich komme gleich darauf, was das Wort bedeutet. Am 13. September 2018, ich habe mir das im Kalender eingetragen, wie so viele andere Daten auch, die mit Jesus zusammenhängen, zog Jesus sozusagen an mir vorüber. Aber der ist nicht da rein und da raus, er hat sich schon ein bisschen Zeit genommen. Ähnlich wie bei Bartimäus. Damals lag ich zu einer Katheteruntersuchung im Theresienkrankenhaus, hatte schon meine Narkosespritze intus, lag im Wartezimmer. Und mir ging trotzdem immer wieder alle Sorgen so durch den Kopf, die ich hatte. Plötzlich spürte ich in mir zwei Fragen, wo ich wusste, die stellt mir Jesus jetzt. Hast du das Sorgenmachen von mir? Dann nochmal. Hast du das von mir gelernt? Sorgen machen. Habe ich dir das gesagt? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Naja, okay. Nächste Frage. Was hast du eigentlich von mir gelernt? Da lag ich platt wie eine Flunder im Bett. Was hast du von mir gelernt? Mir ging dann so alles durch den Kopf, weil ich eben sagte, ne? Theologische Ausbildung, bla bla bla. Nee, von mir. So unmittelbar und so direkt, so ganz persönlich, eigentlich nichts. Nö, eigentlich nichts. Alles, was ich von ihm wusste, wie gesagt, hatte ich über meine Lehrer, Ausbilder, Bücher, Geschwister und so weiter. Aber seit diesem Ereignis ist Jesus mein Rabbuni geworden. Allein diese Erfahrung war für mich Beweis genug, dass Jesus mein Lehrer, das heißt dieses Wort, sein will und noch sein kann. Es hat mir zum ersten Mal gezeigt, es gibt die Möglichkeit, von Jesus direkt und unmittelbar gelehrt zu werden. Im Laufe der letzten 6 Jahre habe ich noch ein paar andere ähnliche Erfahrungen mit ihm gemacht. Und ich habe mich dann intensiv auch mit Lebensgeschichten von Menschen befasst, die Ähnliches erlebt haben, die auch plötzlich anfingen, von Jesus zu lernen und dabei mit Jesus Erfahrungen zu machen. Es gibt diese Möglichkeit. von Jesus direkt zu lernen. Und diese bin ich dabei, immer noch, und ich werde es auch bleiben, bis zum Ende, das einzuüben, was ich von ihm lerne. Ich werde natürlich auch weiterhin von anderen lernen, denn Jesus ist so, dass er sich manchmal auch verkleidet. Der kommt auch durch andere Personen zu mich heran. Also halte ich mich auch offen für das, was andere Personen mir sagen, was ich von ihnen da lernen kann. Habe ich auch einiges erlebt. Zurück zu Bartimäus und Maria. Wieso werden nur diese beiden genannt, die Jesus mit Rabuni anreden, und weshalb taten sie das? Die erste Frage ist leicht zu beantworten. Sie sahen in Jesus Christus eben ihren persönlichen Lehrer, ihren Meister, ihren Rabbi. Die zweite Frage ist, sie hat einen größeren Komplex. Maria nannte ihn erst am leeren Grab so. Also hat sie jahrelang Jesus beobachtet, hat ihn studiert, konnte ihn kennenlernen, hat Leben mit ihm geteilt. Aber Bartimäus, und das ist mir aufgefallen als Besonderheit, Bartimäus dagegen begegnet Jesus zum ersten Mal in seinem Leben. Und weshalb sprach er ihn genau beim ersten Mal in seinem Leben mit diesem Titel an? Wie kam er eigentlich darauf? Dass Jesus Rabbi genannt wurde, habe ich gesagt, war üblich. Aber die ehrfurchtsvolle Steigerung, und das ist der Unterschied, die ehrfurchtsvolle Steigerung ist das Wort Rabuni. Da geht man innerlich wirklich in diese Haltung. Habt ihr schon mal Ehrfurcht vor einem Menschen erlebt? Hattet ihr Ehrfurcht vor euren Lehrern? Ich auch. Weshalb? Ganz einfach. Mein einer Meister, der war nicht zimperlich. Ja, da hast du mal schnell, wenn du nicht schnell genug dich geduckt hast, mal eine gefangen. Mein anderer Meister, vor dem ich wirklich Ehrfurcht hatte, der hatte Wissen und der hatte Können. Und er hat sein Wissen und sein Können uns weitergegeben. Ich habe von dem Mann schweißen gelernt. Also die Verbindung zweier Blechteile mit Hilfe von Hitze und Material. Eine Kunst für sich. Die ehrfurchtsvolle Steigerung ist das Wort Rabuni. Im Deutschen kennen wir das nicht. Und nur zwei sagen Rabuni, Maria und Bartimäus. Und bei Maria lesen wir sogar, dass sie es nochmal toppt. Sie sagt, mein Rabuni. Das ist noch so dieses liebevolle, verehrungswürdige, mein Meister. Das war die Bedeutung, die Jesus für sie hatte. Wer ist Jesus für mich? Das war meine Frage. Das war's, die Bedeutung, was sie mit dem Wort Jesus Christus, Sohn Gottes, Davids Sohn, verbunden hat. Und damit macht sie genauso wie Bartimäus deutlich, sie wollen von Jesus lernen. Und sie haben drei Ziele vor Augen. Drei. Ich weiß nicht, kannst du mal in der ganzen Präsentation weiterkurbeln? Ich habe es nämlich hier nicht genau. Wer ist Jesus? Weiter noch eins? Ja, da sind sie. Drei Ziele für jeden, der sich Jesus zum Rabuni, zum Lehrer, zum persönlichen Lehrer auswählt. Das heißt, wir werden Auszubildende, so heißt es heute, Meister, Lehrer, Schüler, Auszubildender. Früher hießen die Lehrlinge. Ich bin immer noch ein Lehrling. Bin so dran gewohnt an das Wort, Lehrling. Hört sich zwar an wie Setzling oder sonst so ein Ling, also Klän, aber ja, was willst du machen? Drei Ziele für die Talmidim, so nennt man im Hebräischen die Schüler. Drei Ziele. Mit Jesus zusammen sein. Und das nicht nur mal am Sonntag im Gottesdienst, sondern die ganze Woche über und nicht nur ein oder zwei oder dreimal am Tag, sondern ständig. Das war das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler damals. Mit Jesus zusammen sein. Jesus ähnlich werden. Ich habe schon gesagt, mein Meister brachte mir Schweißen bei. Ich wollte so sein wie er. Ich wollte nicht nur die Kunst des Schweißens erlernen, ich wollte so auch sein wie er. Denn das war das Geheimnis seiner Kunst. Und da bin ich schon beim dritten Punkt, handeln, wie Jesus es tat. Das sind die drei Ziele für Schüler, für Jünger, für Nachfolger. Für jeden Nachfolger, für jeden Schüler, für jeden Mathetes, wie es im Griechischen heißt, für jeden, der Jesus nachfolgen will, sind das drei unablässige Ziele. Nun haben wir erfahren, was Bartimäus in Jesus sah. Was aber sah Jesus in ihm und in seinem Begleiter? Es heißt, er war von Mitgefühl ergriffen, unser Jesus. Wieso, frage ich mich, Blinde und Kranke und Notleidende sah er schon oft. Weshalb ausgerechnet dieser Gefühlsausbruch hier bei diesen beiden? Samuel 16,7 lesen wir, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Jesus hat das Herz angesehen. Was sieht er da? Ich denke, Jesus sah in ihm einen Menschen, der von ihm lernen wollte, noch bevor er ihn kennenlernte. Im Herzen ist die Motivation verborgen von uns, der Grund, weshalb wir tun, was wir tun. Und der innere Antrieb, aus dem wir auch unsere Kraft beziehen. Um von Jesus lernen zu können, mussten die beiden Blinden ja etwas können. Versucht mal, mit verbundenen Augen etwas zu können. Beim Schweißen trägst du eine Schweißbrille, die ist so dunkel, da siehst du das normale Licht schon fast gar nicht mehr, weil die Flamme so hell ist. Aber du musst sehen können. Wenn du nicht sehen kannst, brauchst du das Schweißen gar nicht erst anfangen. Und das war das Geheimnis der beiden. Sie wussten, sie müssen Jesus sehen können. Sie wollten es von ihm abschauen. Mein Geselle sagte mir immer, wenn du mit den Händen klaust, hau ich dir drauf. Und wenn du mit den Augen nicht klaust, dann hau ich dir auch drauf. Du musst mit den Augen klauen. Du musst abschauen, was ich dir vormache. Und das ist das, was sie wollten. Sie wollten sich von Jesus selbst abschauen, wie er mit Menschen umging. Sie wollten seine Gestik sehen. Sie wollten seine Gesichtsauszüge sehen. Sie wollten sein ganzes Wesen, das da zum Ausdruck kommt, sehen. Aber von allem wollten sie Jesus anschauen. Denn wie der Theologe und Schriftsteller Heinrich Spähmann sagt, vielen Dank, Eberhard, was wir im Auge haben, das prägt uns. Da hinein werden wir verwandelt. Und wir kommen, wohin wir schauen. Was wir im Auge haben, das prägt uns. Da hinein werden wir verwandelt und wir kommen, wohin wir schauen. Das ist eine mögliche Antwort, die uns hilft, unsere Ziele zu verfolgen. Immer bei Jesus sein, Jesus immer ähnlicher sein, so handeln wie Jesus. Was wir im Auge haben, das prägt uns. Wie oft heißt es und wie oft haben wir schon gesungen, wir schauen auf Jesus. Was sagt der Paulus? Ich bete darum, dass Jesus in euch immer mehr Gestalt gewinnen möge. Das heißt, das Verwandeln in Jesus hinein. Und das geht, wenn wir auf Jesus schauen. Also, wer ist Jesus für dich? Wer ist er für mich? Ist er nur Messias? Oder wird er auch Messias und mein Rabboni? Als Sehende und sichtlich erleichtert folgten die beiden Blinden Jesus nach. Das ist das Ergebnis. Sie folgten Jesus nach. Sichtlich erleichtert, denn sie konnten sehen. Das ist es, worum es heißt, dass Jesus unser Leben erleichtern möchte. Wir erinnern uns an Matthäus 11. Die Stelle mit dem Joch, denn mein Joch ist leicht. Ich will es euch erleichtern, euer Leben. Das ist das, was Jesus möchte mit uns. Und deshalb fragt er uns auch immer, was möchtest du von mir? Und meine Antwort, ein leichtes Leben. Und ihr? Mit Jesus wird es leichter. Es wird nicht einfacher. Davon hat Jesus nie geredet. Oder? Es wird nicht sorgenfrei. Doch, das hat er gesagt, wenn wir es machen. Aber es wird auf jeden Fall leichter. Ja, Freunde, machen wir es so wie der Bartimäus oder die Maria, aber wir dürfen uns darüber auch noch einige Gedanken machen und jeder darf für sich dann seine Antwort finden. Was wir von dieser Geschichte auf jeden Fall erfahren, ist Folgendes: Nachfolge beginnt im Herzen und darauf schaut Jesus. Amen.